Ein herzliches Willkommen auch von mir und Entschuldigung für die technischen Pannen bis hierher. Ich würde sagen, wir sind noch ein bisschen besser als Verstehen Sie Spaß. Da hatten die ersten 4 Minuten keinen Ton. Wir sind deutlich kürzer und die paar Textaussetzer, ich glaube, damit können wir alle leben. Daran merkt ihr, wir sind auch alle nur Menschen. Wenn wir nämlich über Gemeinde sprechen, sprechen wir immer über eine Gemeinschaft von Menschen. Und wir sind jetzt schon längere Zeit miteinander auf dem Weg, um diese Frage zu klären, warum Gemeinde? Und wir haben uns den Plan Gottes angeschaut. Wir haben uns die Gemeinde als die Schöpfung Gottes angeschaut. Gemeinde als der Ort, wo Gott selbst gegenwärtig ist, also wo er wohnt, wo er seine Gegenwart, seine Nähe, seine Kraft zugesagt hat. Und in der letzten Woche und in den letzten Wochen sind wir nochmal in ein neues Spannungsfeld reingegangen. Also Gemeinde als eine Gemeinschaft, die in Bewegung ist. Weil wir nämlich Zeugen seiner Auferstehungskraft und Liebe sind und Jesu Mission fortsetzen. Das ist Identität von Gemeinde. Also eine Gemeinschaft von Menschen, die erfahren hat, was Jesus nicht nur gemacht hat, sondern wer er ist. Und aufgrund dieser Erfahrung, dieser Begegnung, werden sie zu Zeugen und als Pendant dazu eben Gemeinde als Heimat. Und in diesem Spannungsbogen befinden wir uns und Matthias hat uns dieses Bild letzte Woche gezeigt, weil er deutlich macht, das Zentrum, die Verbindung zwischen diesen Aspekten ist Christus. Das, was er gemacht hat. Gemeinde als Heimat, ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Ein Ort, wo wir sein dürfen. Wo wir diesen Frieden Gottes erleben können, den er erkauft hat durch sein Blut. Das alles ist Gemeinde. Und heute schauen wir uns nicht nur Gemeinde als ein Vorgeschmack auf diese Herrlichkeit und diese Heimat an, sondern heute schauen wir uns Gemeinde als eine Einheit in Vielfalt an. Darum sollte es heute gehen. Also eine Einheit in der Vielfalt. Und wir schauen uns zuerst einmal die Schönheit dieser Einheit an. Dann schauen wir uns die Gefahren für diese Gemeinschaft an. Und als drittes, wie wir eben Wege in diese Verbundenheit hineinfinden können. Darum habe ich heute wie guter FEG-Pastor 3 Punkte für euch. Die Schönheit, die Gefahren und den Weg in diese Einheit. Und der Grundtext ist 1. Korinther 12. Und ich nehme aber nur Episoden daraus, weil es wäre zu viel, den gesamten Text vorzulesen. Ich würde euch Mut machen, lest euch mal den 1. Korintherbrief und zwar schon von Kapitel 10 bis 14 Ende durch. Weil im Grunde ist das eine Einheit. Also in diesen Kapiteln spricht Paulus über die verschiedenen Probleme von Einheit und entfaltet das. Und 1. Korinther 12 ist im Grunde nochmal so eine, bevor es ganz konkret wird, wo Paulus Wege findet und auch die Schönheit beschreibt. Also nochmal sehr zugespitzt. Wir schauen uns den Anfang von 1. Korinther 12, die Verse 3 bis 7 an. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr das gerne hier vorne tun oder in euren Bibeln. Hier, wie gewohnt, die Basisbibel. Darum erkläre ich euch, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Niemand, der vom Geist Gottes erfüllt ist, kann sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Paulus macht diese Einleitung, weil die Leute, zu denen er schreibt, aus den unterschiedlichsten Religionen zusammenkommen. Sie haben vorher in den unterschiedlichsten Tempeln verschiedenste Götter angebetet. Und jetzt sind sie alle zusammen in dieser Gemeinschaft, die Jesus zum Zentrum hat. Und Paulus macht deutlich, wenn der Geist Gottes wirkt, dann ist das Ziel des Geistes, dass Christus bekannt wird. Also der Geist dient nicht sich selbst, sondern der Geist dient Christus und verherrlicht Christus. Und das ist hier sehr, sehr deutlich. Das ist die Grundlage. Also wenn der Geist heute Morgen wirkt, dann führt er dich immer zu Christus. Und Christus hat in seinem Wirken was gesagt? Ich zeige auf den Vater. Also da ist ein Ineinander, ein Miteinander, also eine Gemeinschaft in Vielfalt. Also das, was wir auch im Leib sehen. Schon die Dreieinigkeit zeigt uns eine Einheit in Vielfalt. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott, Er bewirkt das alles in allem. Wenn ihr aufmerksam reinschaut, erkennt ihr hier die Trinität. Es ist Gott, der die Wunder tut. Es ist der Herr, der Kyrios, Jesus, der die Menschen beruft in den Dienst, ihnen Aufgaben gibt. Und es ist der Geist, der sie mit den nötigen Begabungen ausstattet. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Luther sagt, zur Auferbauung der Gemeinde. Warum Gemeinde? Weil unsere Vielfalt zur Bereicherung für uns und die Welt wird. Gemeinde ist deshalb so besonders, weil sie in der Vielfalt diese Schönheit Gottes widerspiegelt. In dieser Passage geht es um die Geistesgaben und Paulus spricht hier über Einheit, weil diese Punkte sehr, sehr eng zusammengehören. Und ich würde gerne heute mit euch über die Charismen, also über diese Gaben des Geistes, diese Geschenke des Geistes sprechen, weil ich es wichtig finde, dass wir das lernen, dass wir das leben, was Gott uns in seinem Wort sagt. Also nicht mehr als sein Wort sagt, aber alles, was in seinem Wort steht. Aber im Zwecke der Reihe und weil ich den Eindruck habe, dass das Thema Einheit und Vielfalt wichtiger ist, werde ich die Gaben nur streifen und mich auf dieses Thema der Einheit und der Vielfalt konzentrieren. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und genau und gute Theologie haben, aber heute soll es wirklich um die Schönheit dieser Einheit gehen. Paulus beschreibt diese Schönheit als ein Miteinander, ein Ineinander hineinwirken. Er beschreibt, dass durch den Geist, also durch diese Verbundenheit mit Gott, plötzlich etwas in mir geweckt wird, was nicht nur für mich da ist, sondern wodurch ich andere bereichere. Dass meine Biografie, meine Geschichte und das, was die Menschen mit hineinbringen in die Gemeinschaft, zum Reichtum für jemand anderen wird. Denn die Begabungen sind nicht für sich selbst. Das macht Paulus immer wieder deutlich. Und er benutzt dafür dieses Bild vom Leib. Und er zeichnet ein Bild der Schönheit und macht deutlich, wie schön es eigentlich ist, wenn etwas in Bewegung ist. Wenn etwas miteinander harmoniert und funktioniert. Er beschreibt eine Gemeinschaft von Vielfalt, die sich gegenseitig bereichert, wo der eine den anderen braucht. Es beginnt mit der Verbundenheit. Mit der Verbundenheit, die wir vorher gesehen haben. Nämlich durch diesen einen Herrn, der uns beruft. Durch den Geist. Durch die Verbundenheit zu diesem einen Gott werden wir hineingefügt in diese Gemeinschaft. Und da entsteht eine Schönheit. Ich mit meiner Biografie. Ich, der 1989 nach Deutschland gekommen ist, 83 in Tadschikistan geboren ist, in Eversbach, einem kleinen hessischen Dorf, aufgewachsen. Ich mit meiner Biografie, mit meinen Begabungen, mit meiner Geschichte, mit meinen Wunden, mit meinen Stärken, mit meinen Begeisterungen, werde eingefügt in diesen Leib. Genauso wie Helmut Jung, den ihr gehört habt, ist auch im schönen Hessenland aufgewachsen. Also da verbindet uns etwas. Aber das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Der Grund, warum wir hier sind, ist, weil wir hineingefügt wurden in diese Gemeinschaft von Menschen. Und wenn wir jetzt in die Reihen schauen, dann sehen wir Menschen, die aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen. Mit unterschiedlichsten Interessen. Mir würde nie einfallen, Buchstaben mit Botschaften zu füllen. Da würde ich noch nicht mal dran denken. Helmut macht es Freude und es wird eine Bereicherung für einen Gottesdienst. In den Garten zu gehen. Ich mache es, wenn ich es muss. Also wenn meine Frau mir das sagt. Aber ansonsten schaue ich gerne raus. Ich würde da auch gerne mit dem Fahrrad durchfahren, aber ich habe da gar kein. Aber wie schön ist es, wenn Menschen einen Garten zum Leben bringen durch ihren Einsatz und diese Sachen plötzlich hier vorne sind, an Erntedank zum Beispiel. Die Unterschiedlichkeit wird plötzlich zu einer Vielfalt, die wunderschön ist. Nicht eine Einheitlichkeit, wo alles gleich ist, sondern das unterschiedlichste Kolorit bringt eine Farbenpracht hervor, wie ein Mosaik in Kirchenfenstern. Ich liebe es, in Kirchen hineinzugehen, wo solche Fenster drin sind. Dann sitze ich da und dann schaue ich mir das Farbenspiel an, wenn die Sonne die blauen, die roten, die grünen Kacheln streift und plötzlich der Raum erfüllt wird mit einer Schönheit. Dieses Bild hat Paulus. Da ist eine Verbindung, die geschaffen wird durch diesen einen Jesus. Es ist ein Netzwerk, was entsteht, was gewoben ist mit seiner Liebe. Kennt ihr den noch? Der Peter Hane ist jetzt leider nicht hier. Der hatte ja schon ein paar Erfahrungen. Vor der Predigtreihe hat Michael Falkenrath uns ein Bild dazu gemacht. Und als ich das sah, habe ich gedacht, oh, das passt eigentlich ganz gut zur Gemeinde. Denn die Gemeinde ist ein Netzwerk von Menschen, die zusammengewoben sind durch die Liebe Christi. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir Menschen auffangen, die keinen Halt mehr haben. Es ist toll zu sehen, was Menschen alles machen können. Wir selbst als Familie haben es erlebt. Als unser Johannes geboren wurde, lag der mehrere Wochen auf der Intensivstation. Und Gemeinde hat sich gekümmert. Da war plötzlich ein Netz von Menschen, die für uns Mittagessen machten, Wäsche wuschen, auf Joshua aufpassten und so weiter und so fort, damit wir leben konnten. Eine Unterstützung, die wir in der Zeit für uns lebensnotwendig war, damit ich arbeiten konnte, dienen konnte, waren Menschen da, die mit ganz praktischen Sachen geholfen haben. Aber da waren auch Menschen da, die kamen und ermutigten und sagten, du Johann, wir haben heute Nacht geträumt. Sag ich, ja, das mache ich auch, wenn ich mal zu viel abends gegessen habe. Nee, wir haben geträumt, euer Sohn wird leben. Wir beten, dass dieser Traum wahr wird. Das hat mir Mut und Trost gegeben. Und es war tatsächlich so, da hängt noch eine ganz andere Geschichte noch da hinten dran, aber da waren Menschen, die in ihrer Vielfalt unser Leben auf eine Art und Weise bereichert haben, wie man es nicht in einer normalen sozialen Gemeinschaft hat. Denn die Verbindung ist nicht eine soziale, menschliche. Die Verbindung, die uns hier als Gemeinschaft zusammenschweißt, ist entstanden durch ein Opfer eines Menschen, der sein Leben gab, damit wir das leben können, was er mit dem Vater und mit dem Geist hat. Die Gemeinde spiegelt die Trinität Gottes wider und darin zeigt sich die Schönheit. Wir haben eine Unterschiedlichkeit, eine Vielfalt. Darum möchte ich euch, liebe FEG, extra dazu sagen, in dir liegt die Schönheit der Vielfalt, die durch Verbundenheit zu Christus und einander entsteht. Dort, wo wir in dieser Verbundenheit mit Christus und miteinander leben, entsteht diese Schönheit. Jetzt guckt ihr alle auf dieses Logo und ihr seht irgendwie, entweder Johann hat was verpixelt. Nee, dieses Logo besteht aus allen möglichen Bildern, die ich in meiner Datenbank hatte aus der Gemeinde. Menschen, die zusammen verschiedene Events hatten. Biblischer Unterricht, Taufe, Verabschiedung von Basti. Das sind Menschen. Also die Gemeinschaft ist nicht ein Bauwerk. Die Gemeinde ist nicht dieses Haus. Die Gemeinschaft sind die Verbundenheiten, die ihr miteinander habt. Also wirkliche Verbundenheit. Nicht nur eine Bekanntschaft. Durch Christus entsteht eine Verbundenheit, eine tiefe Beziehung, nicht nur auf rationaler, nicht nur auf emotionaler Ebene, oh, den mag ich. Da entsteht ein geistliches Band, das durch diesen Herrn, der uns in diese Gemeinschaft hineinsetzt, entsteht. Das ist Schönheit. Denn jeder von euch bringt etwas zu dieser, trägt etwas zu dieser Schönheit bei. Darum möchte ich das zusagen. Vielleicht entgeht dir das. Vielleicht siehst du das nicht mehr, weil da Verbindungen gerissen sind. Weil da etwas kaputt gegangen sind. Und das ist normal. Diese Gemeinschaft steht unter großen Herausforderungen und große Gefahren bedrohen immer wieder diese Einheit. Lasst uns genauer hinschauen, was diese Einheit mit sich bringt. Die Gefahren für die Einheit beschreibt Paulus im Römerbrief. Also im Römerbrief, da schreibt er auch über den Leib, also über die Gemeinde als Leib. Und da fasst er es nochmal schöner zusammen, als er es im Korintherbrief tut. Der sagt, bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Paulus sagt, die erste Gefahr für Einheit ist, dass sich ein Mensch selbst überschätzt. Dass ein Mensch sich für wichtiger hält, als er tatsächlich ist. Man kann ja etwas schätzen, etwas unterschätzen. Da gibt's ja so schöne Sendungen, da kommen Leute mit irgendwelchen antiken Sachen und gucken, wie viel sie denn wert sind. Und dann sagt jemand, ja, das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft für ein paar Euro. Völlig unterschätzt, weil es ein Kunstwerk ist. Zum Beispiel eines der teuersten Gemälde, das wir heute haben, in Dubai ausgestellt, der Retter der Welt, von Da Vinci gemalt, hing über Jahrzehnte bei einer alten Frau im Treppenhaus. Weil es so ein bisschen ausgegilbt war, hat sie drüber gemalt. Dieses Kunstwerk ist 150 Millionen Euro wert. Und es hing bei ihr im Treppenhaus. Völlig unterschätzt. Aber manchmal stellen sich Menschen hin und denken, ohne mich geht hier nichts. Wie ein Präsident mit orangener Haut und blonden Haaren, der dachte, er wäre der Retter der Welt. Der hat sich völlig überschätzt. Menschen neigen manchmal dazu, ihre Begabungen höher einzuschätzen, als sie tatsächlich sind. Und Paulus warnt davor. Er sagt nicht, macht euch nieder, sondern ich finde das sehr schön, welchen Ratschlag er gibt. Strebt lieber nach einer nüchternen Selbsteinschätzung. Nüchtern heißt, nicht betrunken zu sein von den Erfolgen, die man hat. Nüchtern heißt aber auch, nicht deprimiert zu sein von den Niederlagen, die du hast. Sondern schau dich an. Lass dich anschauen von Gott. Schau an, wie du wirklich bist. Denn, und dann entfaltet er dieses Bild vom Leib und er macht deutlich, denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Du mit deinen Begabungen bist wertvoll. Du bist nicht wichtiger als andere, du bist aber auch nicht unwichtiger als andere. Deine Begabung sorgt dafür, dass diese Gemeinschaft miteinander lebt. Überschätze dich nicht, aber unterschätze dich bitte auch nicht. Wir Frommen sagen manchmal, das ist Demut. Nee, ich habe viel zu oft innere Verurteilung unter dem Deckmantel von Demut gehört. Lieblosigkeit und auch mangelnden Glauben, weil Leute sich etwas nicht zugetraut haben. Und sagen, ich bin nur demütig, ich kann das nicht. Nein. Die Gefahr für Einheit ist auch, wenn sich Menschen unterschätzen und sagen, ich kann ja eh nichts dazu beitragen. Was kann ich denn schon tun? Ich bin ja nur. Kennt ihr diese Gedanken? Paulus warnt uns davor, denn er sagt, denn der menschliche Körper besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Und wir brauchen alle. Er entfaltet dieses Bild und er sagt, jeder Teil, der am Leib Christi dabei ist, wird gebraucht. Jeder. Und in dem Moment, wo wir sagen, das und das brauchen wir nicht, gefährden wir die Einheit. Wir maßen uns an, wer dazugehören kann und wer nicht. Wir gehen hin und vielleicht ist es nur ein Wort und sagen, ach, das brauchen wir gerade nicht. Und dann ziehen wir an dieser Verbindung und plötzlich entsteht ein Riss. Oder da ist jemand und dann sagt man, ach, ich kann das viel besser als die Person. Die Person ist völlig unnötig und es entsteht wieder ein Riss. Stell mir vor, ich würde die ganze Zeit so weitermachen. Dann würde diese Einheit durch meine Taten immer mehr und mehr kaputt gehen. Dieses Netzwerk, was durch das teure Blut Christi entstanden ist, würde kaputt gehen. Und Paulus warnt davor, weil er sagt, jeder Teil ist notwendig. Jeder Teil ist eine Bereicherung für diese Gemeinschaft. Darum Habt Acht davor, dass ihr nicht Leute für unnötig erklärt. Er geht sogar so weit und er benutzt das Bild vom Körper und er sagt, es gibt Teile, die bedecken wir, weil sie unansehnlich sind. Sie gehören sich nicht. Und er spricht damit auf die Intimteile an. Aber er macht sehr deutlich, diese Teile sind die Teile am Körper, die das meiste Leben hervorbringen. Ohne den Einsatz dieser Teile gäbe es kein Leben. Vielleicht hast du gehört, dass du und deine Begabung nicht notwendig sind. Vielleicht hast du es von Geschwistern gehört, durch das, was sie gesagt haben oder durch das, wie sie dich behandelt haben. Jesus sagt, du wirst gebraucht. Deine Begabungen sind notwendig. Deine Begabungen sind gewollt. Wenn er durch dich wirkt, wird Leben hineinkommen. Und deshalb, sagt er später, deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Wenn wir so anfangen, dann zerreißen wir diese Gemeinschaft. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Gefahren der Einheit könnten Überschätzung sein, dass ich meine Begabung überschätze, sage, dass ich wichtiger bin, als ich tatsächlich bin. Dass ich mich unterschätze und sage, ich kann ja eigentlich nichts dazu beitragen. Man braucht mich nicht. Man verändert diesen Satz. Ich als Auge sage, ach, man braucht mich ja nicht. Blödsinn. Meine Frau ist Medizinerin und das ist immer wieder so faszinierend, wenn sie über den Körper erzählt, außer bei den Operationen, das ist nicht faszinierend. Da erzählt sie oft, am Esstisch hat sie oft davon erzählt, bis ich ihr das Verbot ausgesprochen habe, das bitte nicht zu tun. Aber wenn sie aus den Vorlesungen erzählt und von den Zellen in dem Auge sprach, was sie für Funktionen haben, die aber unterschiedlich sind als die Muskulaturzellen im Oberschenkel und so weiter, die eine ganz andere Funktion haben, aber ohne Oberschenkelmuskulatur, würde ich hier nicht so fröhlich hin und her springen und die Kameraleute zur Verzweiflung bringen. Ohne meine Augen, würde ich die Schönheit dieser Natur und auch den wunderschönen blauen Himmel heute Morgen nicht wirklich genießen können. In dem Moment, in dem wir uns entscheiden, nicht teilzuhaben, aus welchen Gründen auch immer, ziehen wir uns zurück aus dieser Einheit und machen Risse in die Gemeinschaft, die tragfähig sein kann. Es gibt aber auch noch andere Probleme, die gerade in unserer Zeit sehr schwierig sind. Es ist vielleicht nicht Selbstüberschätzung oder Selbstverleugnung. Es kann Selbstverwirklichung sein. Denn das Thema Gemeinschaft ist in unserer Zeit sehr belastet. Die Verwirklichung des Ich ist das große Thema unserer Zeit. Kaum eine andere Literatursorte in allen Buchhandlungen sind Selbsthilfebücher. Entdecke dein Potenzial, verwirkliche dich selbst, lebe dein bestes Ich. Es sind wichtige Sachen, es sind wichtige Punkte. Aber wenn wir dieses Thema komplett überhöhen, verlieren wir den Blick für die Gemeinschaft. Wir verlieren die Perspektive für eine Gemeinschaft, die einander braucht, die aufeinander angewiesen ist, die einander stärken kann, die einander tragen kann, wo ich nicht der Held bin, wo ich auch mal schwach sein kann, getragen werden darf. Denn Christus beruft eine Gemeinschaft. Dein Plan ist eingewoben in Gottes Gesamtplan. Deine Geschichte ist eingewoben in Gottes Geschichte mit seinen Kindern. Selbstverwirklichung führt oft dazu, dass wir uns nur noch selbst verwirklichen und die Gemeinde aus dem Blick nehmen. Für Paulus ist es aber eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig befruchtet, korrigiert und Kraft gibt. Und gerade bei diesem Wort korrigieren fällt es uns oft so schwer, die Korrektur von anderen wirklich anzunehmen. Wer ist er schon, dass er mir das sagen kann? Eine schwierige Sache. Meine Grundregel ist, bevor du jemanden korrigierst, ermahnst, über eine Sünde sprichst, Hast du über die Sünde schon einmal geweint? Tut sie dir wirklich weh oder willst du nur einfach auf einen Fehler hinweisen? Ich neige manchmal dazu, ein Klugscheißer zu sein. Es besser zu wissen. Kommt vielleicht auch mit dem Beruf, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur ein charakterliches Merkmal. Ich weiß, dass ich sehr vorsichtig sein muss, wie ich Fehler anspreche. Darum habe ich mir diese Regel gesetzt, wenn ich die Sünde bei jemandem sehe, einen Fehler sehe, dann spreche ich ihn nicht einfach an, sondern ich frage Gott, warum tut dir diese Sünde weh? Warum ist sie nicht gut? Und erst wenn ich verstanden und nachvollzogen habe, warum die Sünde nicht gut ist, und zwar nicht nur rational, sondern wirklich mitfühlen kann, oh, da lebt jemand in einer Beziehung, die nicht gut für die Person ist, dann gehe ich hin und sage, du, ich glaube, Gott hat so viel mehr für dich vor. Du machst dich abhängig von einer Beziehung, die dir keine Stabilität und Sicherheit gibt. Wenn ich jemanden sehe, der über andere lästert, dann sage ich, du isolierst dich gerade durch deine Worte. Ich wünschte mir so sehr, dass deine Worte Frucht bringen, aber du redest schlecht über deine Geschwister. Das tut mir weh. Paulus macht deutlich, wenn ein Teil leidet, dann leidet der ganze Leib. Aber wenn wir nur um uns selbst drehen, dann verwirklichen wir uns selbst und verlieren eigentlich diesen Blick darauf, was Gemeinschaft leisten kann. Und wie Gemeinschaft geschädigt werden kann durch einzelne Worte. Die Gefahren für Einheit sind für euch vielleicht jetzt deutlicher geworden. Ich möchte dir Mut machen, dass du dir von Gott den Spiegel vorhalten lässt. Dass du dir ansiehst, wo du vielleicht dich zurückgezogen hast. Wo du dich aus dieser Verbundenheit gelöst hast, wo du sagtest, das ist mir zu eng. Von denen wollte ich mir nichts sagen lassen. Die waren so fies zu mir. Die Gründe können unterschiedlich sein. Aber ich möchte dir Mut machen, nicht nur auf andere zu schauen, sondern schau doch mal, wo deine Taten vielleicht auch dazu geführt haben, dass Einheit nicht gewachsen ist, sondern sich aufgelöst hat, weil du Leute lieblos korrigiert hast, wo du einfach etwas gesagt hast oder wo du dich noch nicht mal hineinbegeben hast in diese Einheit, nicht verpflichtet hast. Auch das gibt es heutzutage. Menschen wollen sich nicht verpflichten, so wirklich dazugehören. Sie sind eingewoben durch Christus, aber so wirklich ganz dazugehören, ich schaue mir das lieber von der Seite an. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen. Ich möchte dir nicht Dinge um die Ohren schmeißen, sondern ich möchte dich einladen, dass du dir von Gott den Spiegel vorhalten lässt. Denn es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung durch Christus und in Christus. Und die schauen wir uns als nächstes an. Denn in diesem ganzen Passus gibt es eine Passage, die uns den Weg in diese neue Verbundenheit zeigt. Eine Passage, die ihr meistens auf Hochzeiten hört, aber nicht im Kontext von Hochzeiten eigentlich geschrieben wurde. Wenn Paulus diese Passage schreibt, dann schreibt er über Einheit, dann schreibt er über eine Gemeinschaft, die einander trägt. Und er sagt, das, was wirklich Verbundenheit schafft, ist die Liebe. Denn die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar. Sie trägt das Böse nicht nach, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Wenn Paulus hier die Liebe beschreibt, dann beschreibt er die Liebe als etwas ganz Aktives. Und das Wort, was er verwendet, ist nicht ein Gefühl der Zuneigung, sondern er benutzt das Wort Agape, eine tätige Liebe, eine Liebe der Hingabe, eine Liebe, die sich aufopfert für jemand anderen. Also wenn er hier das Wort Liebe benutzt, dann ist es nicht ein romantisches Gefühl, das wir aus Hollywood-Filmen oder aus den Popsongs kennen. Es ist eine Liebe, die Christus an die Menschen hatte, als er am Kreuz starb. Eine Liebe, die aktiv ist und sich hingibt. Und er macht deutlich, diese Liebe lebt in euch. Sie ist gütig. Er benutzt Verben, die aktiv sind. Und an einer anderen Stelle macht Paulus deutlich, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Jetzt habe ich euch eine Nadel mitgebracht. Mit einem roten Faden, weil diese Liebe, die durch uns floss, ist auf Grundlage seines Blutes entstanden. Was ist der Ausweg für Einheit? Suche die Verbundenheit zu Gott. Schau auf sein Opfer und auf seine Liebe. Lass sie dich erfüllen. Ich habe es jetzt extra schon vorbereitet, weil ich jetzt nicht 5 Minuten hier stehen wollte und versuchen wollte, den Faden einzumachen. Und es tut mir leid, wir haben nur diese kleinen Nadeln. Ihr müsst mir da hinten glauben, es ist eine Nadel und ein roter Faden. Und wenn diese Liebe mich erfüllt, dann ist das Wesen dieser Liebe, dass sie nicht bei sich bleiben kann. Denn so wie diese Liebe Gott aus dem Himmel in diese Welt hineingetrieben hat, wird sie, wenn sie in mir drin ist, anfangen zu wirken und sie wird mich treiben in die Gemeinschaft. Und sie wird mich führen zu meinen Geschwistern. Und sie wird eine neue Verbundenheit schaffen. Und so wird jede Begegnung, wo ich Liebe walten lasse, wo Liebe nicht nur ein Wort ist, nach und nach die Lücken schließen. Und es werden markante Punkte sein. Die Punkte, wo Verletzungen waren, werden nicht weg sein. Aber wisst ihr, was an ihrer Stelle tritt? Menschen werden sehen, die Christen, die sind nicht perfekt, aber die können miteinander umgehen. Die können einander vergeben. Und so möchte ich euch Mut machen, dass ihr hingeht. Ich habe noch einen vorbereitet, noch eine Nadel vorbereitet. Und überlegt, wo ist es dran, dass du vielleicht anfängst zu lieben? Jemanden um Vergebung bittest und hingehst und eine Verbundenheit, die vorher da war, die vielleicht durch irgendeine Geschichte kaputt gegangen ist, wieder flicken lässt. Nicht durch deine Kraft, sondern durch Gottes Kraft. Wo ist es vielleicht dran, dass du Geschwistern, die vielleicht vor Monaten, Jahren ein fieses Wort an dich gerichtet haben, hingehst und diese Liebe dich durchfluten lässt, die Gott dir schenkt, und hingehst und ihnen vergibst. Stellt euch vor, jeder würde das machen. Es gäbe hier nicht nur 2 Nadeln, sondern jeder von euch ist eine Nadel, die erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Was denkt ihr, wie diese Gemeinschaft aussehen würde? Denkt ihr, wir hätten ein Loch, das entstanden ist, vielleicht durch Corona, durch unterschiedliche Meinungen, nur weil der eine irgendwie fies war? Wenn jeder aktiv diese Liebe lebt, dann entsteht plötzlich eine Gemeinschaft, die einander trägt. Durchzogen mit der Liebe. Und Christus sagt seinen Jüngern, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ich der Herr bin. Nicht an dem tollen Programm, was ihr macht. Nicht an den vollen Gottesdienst. Nicht an den Predigten, nicht an der PowerPoint, nicht an der Musik. An der Liebe zueinander. Die Art, wie wir vergeben, die Art, wie wir miteinander umgehen, die Art, wie wir auf Menschen zugehen und Schuld Schuld sein lassen am Kreuz. Sie nicht mehr mit uns rumtragen, sondern die Verbundenheit zu dem nächsten Menschen suchen. Da wird Gemeinde zu einer Einheit in Vielfalt, die ihre ganze Schönheit entfaltet. Weil sie nicht prahlt. Nicht die eigenen Gaben nach vorne stellt, sich nicht überschätzt, sondern sich in diese Gemeinschaft hineingibt, weil sie weiß, ich brauche den anderen. Denn im anderen begegnet mir Christus und seine Liebe. Ich ziehe mich nicht mehr zurück, sondern ich investiere mich in diese Gemeinschaft. Nicht um meinetwillen, sondern weil Christus in dieser Gemeinschaft lebt. Dazu möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Schritte der Liebe machst und Gott fragst, wo es dran ist, Menschen anzusprechen. Dir nicht nur von Gott den Spiegel vorhalten lässt, sondern bewusst hineingehst und Gott die Möglichkeit gibst, etwas in dir zu erneuern. Vielleicht ist es dran, dass du Vergebung gewährst, dass du jemanden vergibst, dass du etwas ablegst, was an dir geschehen ist. Nicht in der alten Geschichte lebst, die mal geschehen ist, die vielleicht auch schmerzhaft war, sondern dass du den Weg zu deinem Bruder und zu deiner Schwester gehst und die Beziehung suchst. Vielleicht auch sagst du, das und das hat mir echt wehgetan. Vielleicht hast du es nicht so gemeint, aber ich möchte dir vergeben. Wisst ihr, Liebe braucht Mut. Liebe macht sich verletzlich. Aber in dieser Liebe ist so viel Kraft. Und wenn ihr in diese Welt seht, ist es nicht das, was diese Welt braucht? Wir leben in einer Gesellschaft, die alles tolerieren will, wo immer Vielfalt gesprochen wird, über Vielfalt gesprochen wird. Aber wenn jemand eine andere Meinung hat, dann gehört er nicht zu dieser Vielfalt. Weil diese Welt nicht lieben kann. Weil sie diese Liebe nicht erkannt hat. Weil diese Welt um sich selbst dreht. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema Verbundenheit hören wollt, dann empfehle ich euch ein Buch. Es ist, glaube ich, noch nicht auf dem Büchertisch. Das tut mir leid, ich habe es nicht abgesprochen. Aber ich habe das jetzt diese Woche gehört. Eden Culture von Johannes Hartl, Spiegel-Bestseller. Sein Kapitel über Verbundenheit macht nochmal deutlich, wie wichtig diese Beziehung ist, die wir untereinander haben. Und zwar nicht nur auf einer Ebene, wo ich den anderen gut leiden kann, sondern auch auf einer geistlichen Ebene. Hast du jemanden in der Gemeinde, vor dem du deine Sünden bekennen kannst? Ist da so eine Verbundenheit zu einer Person, wo du deine Sünden vor einer anderen Person bekennen kannst? Dem du dich wirklich mitteilen kannst. Und ich rede jetzt nicht vom Ehepartner. Diese Art von Verbundenheit und Gemeinschaft, das ist ein Organismus, den sich Paulus vorstellt. Nicht zu jedem, aber es sollte doch jemand sein, bei dem man das kann, oder? Diese Art von Verbundenheit wünsche ich uns, denn in dieser Art von Verbundenheit kommt die Schönheit Christi zur Geltung. Ich lade dich ein, in einem Lied, das wir jetzt gleich hören werden, das wird vorne eingespielt, mitzubeten. Der Text wird mit eingespielt und es heißt, bau dein Königreich. Dort, wo du dich vielleicht zurückgezogen hast, bitte, dass Gott das Königreich durch dich baut. Dort, wo dich jemand verletzt hat, bitte Gott, bau dein Königreich durch die Vergebung. Dort, wo du denkst, dass du nichts beitragen kannst, bitte Gott, bau dein Königreich in mir. Füg mich ein. Gib mir Mut, mich einzubringen, für jemanden zu beten, jemanden zu unterstützen. Die Gaben, die Gott dir gegeben hat, sind dringend gebraucht. Du bist gebraucht. Darum lasst uns miteinander dieses Lied beten. Bau dein Königreich.